Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet beschäftigt uns weiterhin. Wir richten den Fokus auf die politischen Implikationen, die die Naturkatastrophe mit Blick auf das syrische Verhältnis zur EU und zur Türkei hat. Außerdem hören wir, warum Dänemark nun vorerst doch keine Asylzentren in Ruanda errichten lassen will. Und wir gehen der Frage nach, warum Schweden sich hinsichtlich des US-amerikanischen Inflationsausgleichsprogramms vor einem Subventionswettlauf in der EU sorgt. Das sind unsere Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Das Ausmaß der Opfer und Schäden durch das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet wird erst nach und nach bekannt. Zuletzt wurde die Zahl der Toten auf mehr als 16.000 beziffert. Es ist aber zu erwarten, dass diese Zahl noch deutlich steigen wird. Das Erdbeben ereignete sich in einer Region, die politisch extrem heikel ist. Und auf dieses schwierige Geflecht zwischen Syrien, der Türkei und der EU wollen wir jetzt genauer schauen mit dem Journalisten Thomas Seibert, der aus Istanbul über die Türkei und Syrien berichtet. Herr Seibert, zunächst müssen wir kurz nochmal erklären. In Nordwestsyrien ist besonders die Region rund um Idlib betroffen, die von den Rebellen kontrolliert wird. Dieses Gebiet ist, weil der einzige Grenzübergang durch das Erdbeben schwer passierbar geworden ist, derzeit weitestgehend abgeschnitten. Und ebenfalls stark betroffen vom Erdbeben ist Aleppo. Die Stadt steht unter der Kontrolle des Assad-Regimes. Jetzt hat Assad gestern offiziell um Hilfe gebeten, unter anderem bei der EU im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus. Damit hat er ja verhältnismäßig lange gewartet. Welche politischen Überlegungen könnten bei diesem Hilfsersuchen eine Rolle gespielt haben?
Ich glaube, Assad verfolgt drei Ziele damit. Einmal will er die Isolation seines Regimes, die internationale Isolation seines Regimes aufweichen, durchbrechen, indem er mit der EU ins Gespräch kommt. Zweitens verfolgt er seit langem das Ziel, die westlichen Sanktionen gegen sein Regime zu schwächen oder ganz abzuschaffen. Das fordert seine Regierung jetzt auch im Zusammenhang mit dem Erdbeben. Die Sanktionen müssen weg, heißt es in Damaskus. Dann läuft alles super bei der Erdbebenhilfe. Und das dritte Ziel, das Assad meiner Ansicht nach verfolgt, ist es, die Rebellengebiete im Nordwesten des Landes erpressen und nötigenfalls auch aushungern zu können, dadurch, dass er die internationale Hilfe, die in dieses Gebiet fließt, selber kontrolliert. Darum geht es ihm im Moment und er trifft dabei aber auf Widerstände aus westlichen Staaten.
Wenn wir auf die Hilfe der EU, um die er gebeten hat, schauen, die EU-Kommission hat beispielsweise Soforthilfe in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Auch Anfang März soll es eine Geberkonferenz geben. Vor welchen Schwierigkeiten steht denn die EU bei dieser Unterstützung, auch vor dem Hintergrund eben von Sanktionen gegen Syrien?
Na, offiziell erlauben diese Sanktionen des Westens gegen Assads Regime ausdrücklich die Lieferung humanitärer Hilfsgüter. Die offizielle Position der EU lautet deshalb, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch zwischen diesen Sanktionen und der Erdbebenhilfe. Allerdings, und das wird auch von Hilfsorganisationen seit langem beklagt, gibt es indirekte Folgen. Zum Beispiel Pharmafirmen, die im Grunde genommen laut den Sanktionen durchaus Medikamente nach Syrien liefern dürften, die das aber nicht tun, weil sie Angst haben, dann beispielsweise vom amerikanischen Markt ausgeschlossen zu werden. Ein anderes Problem für die EU und auch für die UNO ist es, dass Assads Regierung in Damaskus und auch die islamistischen Rebellen, die in Idlib herrschen, seit Jahren sehr viel Geld mit der internationalen Hilfe verdienen. Da werden also Hilfsgüter abgezweigt, da wird Geld verlangt. Und das wird wohl auch jetzt wieder so sein, wenn die Erdbebenhilfe fließt. Und das ist natürlich auch ein Problem für die EU.
Und das Erdbeben bringt ja auch noch die ganz praktische Frage mit sich, wie kann überhaupt die Hilfe der EU, aber auch internationale Hilfe insgesamt nach Syrien, besonders eben auch in diese von den Rebellen kontrollierten Gebiete gelangen?
Die EU betont, dass sie in Syrien nur mit vertrauenswürdigen Gruppen zusammenarbeitet. Aber wie gesagt, es ist schwierig, nach Idlib zu kommen im Moment. Es gibt nur einen Grenzübergang, Bab al-Hawa, zwischen der Türkei und diesem syrischen Rebellengebiet, das für UNO-Hilfslieferungen geöffnet ist. Das Problem jetzt seit Montagmorgen besteht darin, dass die Zufahrtsstraßen auf der türkischen Seite vom Erdbeben so schwer beschädigt wurden, dass keine Lastwagen darüber rollen können. Außerdem der wichtigste Flughafen auf türkischer Seite für die Anlieferung von Hilfsgütern ist schwer beschädigt und außer Gefecht. UNO und türkische Regierung bemühen sich jetzt darum, weitere Grenzübergänge von der Türkei ins Rebellengebiet zu öffnen, um die Hilfe da reinzubringen. Im Moment, ich habe mit Hilfsorganisationen in Idlib gesprochen, im Moment leben die praktisch von ihren Vorräten. Die geben also Medikamente, andere Hilfsgüter aus, die sie sich zurechtgelegt haben für Notfälle. Aber diese Vorräte reichen natürlich auch nicht ewig. Und wenn jetzt weitere Grenzübergänge geöffnet werden könnten, dann könnte die EU zum Beispiel auch sicherstellen, dass Assad nicht in den Stand gerät, diese Hilfe kontrollieren zu können. Und das ist für den Westen halt besonders wichtig.
Lassen Sie uns noch etwas genauer auf das Verhältnis Türkei-Syrien schauen. Es gab zuletzt Indizien, dass zwischen Erdogan und Assad eine vorsichtige Annäherung erfolgen könnte. Nun dieses Erdbeben. Wie ist Ihre Einschätzung? Befeuert es eher eine Konkurrenz zwischen der Türkei und Syrien oder wirkt es eher als Gleichmacher, vielleicht sogar als verbindendes Ereignis?
Also ich glaube, dass zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass dieses Erdbeben diese begonnene türkisch-syrische Annäherung beschleunigt. Erdogan verfolgt damit vor allen Dingen ein Ziel. Er will vor den türkischen Wahlen im Mai ein Zeichen für seine Wähler setzen, dass die vielen syrischen Flüchtlinge in der Türkei nach Hause geschickt werden können. Das ist eines der wichtigsten Themen im türkischen Wahlkampf. Dafür, für diese großflächigen Rückführungen, braucht er aber die Mitarbeit Assads und das lehnt er bisher ab. Erdogan drängt auf ein Gipfeltreffen mit Assad so schnell wie möglich und wird dabei auch von Assads Verbündeten Russland unterstützt. Also das könnte sich jetzt beschleunigen.
Zum Schluss noch die abschließende Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Gehen Sie davon aus, dass die isolierte Position Syriens mit Blick auf die Türkei, aber auch eben die EU und die gesamte internationale Gemeinschaft sich durch dieses Erdbeben verändern wird?
Ich glaube, Assad wird es vermutlich schaffen, seine Isolation besonders im Nahen Osten weiter aufzuweichen. Im Moment bekommt er schon viel Hilfe aus Staaten der Region, die auch mit dem Westen verbündet sind, zum Beispiel Katar oder Ägypten. Deswegen wird er es wahrscheinlich schon schaffen, das Erdbeben für sich selber zu nutzen. Aber der ganz große Durchbruch international, besonders im Westen, wird es wohl nicht für ihn.
Sagt der Journalist Thomas Seibert in Istanbul über das syrische Verhältnis zu EU und Türkei. Vielen Dank für das Gespräch. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien beeinflusst natürlich die politische Agenda in Europa. Ebenso wird der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute ein Fokus beim EU-Gipfel in Brüssel sein. Anlass für das Treffen der Staats- und Regierungschefs war eigentlich die gemeinsame, oder besser gesagt die eben nicht wirklich gemeinsame, Migrationspolitik. Die EU-Kommission verweist immer wieder auf Vorschläge ihres Asyl- und Migrationspakts. Dabei preschen die Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen eigenen Forderungen im Sinne ihrer jeweiligen Interessen vor. So fordert beispielsweise Italien einen veränderten Umgang mit privaten Seenotrettern. Österreich und andere Länder wollen, dass die EU Mauern an den Außengrenzen finanziert. Und Schweden gehört zu den Staaten, die vor allem auf Abschiebungen setzen. Das Nachbarland Dänemark hatte bereits Pläne gefasst, damit Asylbewerberinnen und Bewerber erst gar nicht ins Land kommen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wollte ein entsprechendes Abkommen mit Ruanda abschließen. Menschen, die in Dänemark Asyl beantragen wollen, sollten demnach in einem ruandischen Asylzentrum auf die Bearbeitung ihres Antrags warten. Die neue Regierung, weiterhin unter Fredriksen, aber in einer Koalition aus Sozialdemokraten und Mitte-Rechtsparteien, nimmt nun aber Abstand von dem Vorhaben. Julia Weschenbach erklärt die Hintergründe.
Ein Asylzentrum in Ruanda oder einem anderen afrikanischen Land war eins der großen Wahlversprechen der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor der Parlamentswahl 2018. Es sollte eine bilaterale Lösung sein. Dänemark wollte in der EU vorangehen. Doch zu einem Deal mit dem afrikanischen Land kommt es nie. Und in Frederiksens neuer Regierung, seit Ende 2022 im Amt, gibt es keine Mehrheit für die Idee. Deshalb streckt Dänemark jetzt wieder die Fühler Richtung Europa aus. Wir kehren zu unserem ursprünglichen Ziel zurück, das wir mit dem Asylzentrum verfolgt haben, nämlich ein neues Asylsystem zu schaffen. Das ist unser klarer Wunsch. Natürlich wollen wir das am liebsten gemeinsam mit anderen Ländern oder über die EU machen. So formuliert es Frederiksen Mitte Dezember. Im Klartext heißt das, die Verhandlungen mit Ruanda über einen dänischen Alleingang, sie sind vorerst gestoppt. Das macht Ausländerminister Kåre Dybvad vor kurzem noch einmal deutlich. Vor allem die Regierungspartei Moderaterne des Ex-Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen, die sich als Partei der politischen Mitte versteht, hat sich dagegen ausgesprochen. Der Stopp kommt aber nun wohl auch Frederiksens Sozialdemokraten sehr gelegen, meint die Kopenhagener Politikwissenschaftlerin Marlene Witt. Wenn wir mal ehrlich sind, können Sie wohl selbst sehen, dass die Idee nicht besonders klug ist und dass es in Wirklichkeit nicht machbar ist und vor allem Symbolpolitik war. Es ist eine kluge Art für die Sozialdemokraten, aus ihrem Versprechen eines Asylzentrums in Ruanda herauszukommen. Mit der Idee hatten die Sozialdemokraten in den letzten Jahren vor allem Wählerinnen und Wähler des rechten Spektrums begeistert. Auf sie waren die großen Parteien bei dänischen Parlamentswahlen lange angewiesen und hatten sich deshalb mit Versprechen einer immer schärferen Ausländerpolitik gegenseitig überboten. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil man eine Mehrheit über die politische Mitte hinweg hat. Deshalb kann man die Pläne jetzt vorerst begraben, ohne explizit zu sagen, dass man nicht weiterhin meint, dass es eine gute Idee ist. Denn dann können die Sozialdemokraten die Idee vor der nächsten Wahl wieder aufgreifen, falls sie allein antreten und nicht mit den anderen Parteien der Mitte. Auch weil Dänemark gerade auf einen temporären Platz im UN-Sicherheitsrat hofft, ist wohl allen Regierungsparteien daran gelegen, in dieser Sache zunächst die Füße stillzuhalten. Vor allem die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR hatte die dänischen Pläne eines Asylzentrums in Ruanda scharf kritisiert. Auch von Seiten der EU-Kommission und zahlreichen NGOs gab es Kritik. Sie sahen die Wahrung der Menschenrechte in Gefahr. Ich sehe nicht, wie man die Menschenrechte in einem Land wie Ruanda sicherstellen will, wo die Menschenrechte der eigenen Bevölkerung jeden Tag verletzt werden. Sagt Ole Damkjær, Sprecher der dänischen Organisation Mellem Folkli Samvirke, die sich unter anderem für die Menschenrechte einsetzt. Auf eine gemeinsame europäische Lösung setzen zu wollen, meint er, mache die Pläne der Regierung nicht besser. Die Sozialdemokraten aber hätten ihr Ziel ohnehin schon erreicht. Man hat versucht, ein Signal in die Welt zu schicken, dass Dänemark kein guter Ort ist, um Asyl zu suchen. Und das hat man erreicht, indem man in der Welt dafür bekannt geworden ist, eine Lösung mit Ruanda finden zu wollen. Auch wenn die wohl vorerst nicht kommt, ihre grundsätzliche Haltung zu Asylbewerbern hat die Regierung nicht aufgegeben und pocht auf EU-Ebene weiterhin auf harte Maßnahmen, um der Migration Herr zu werden.
Der Beitrag von Julia Weschenbach über Dänemark, das nun vorerst doch keine Asylzentren in Ruanda errichten lassen will. Auch das nachfolgende Thema wird die Staats- und Regierungschefs in Brüssel bei ihrem Gipfeltreffen heute beschäftigen. Der Inflation Reduction Act aus den USA. Dahinter verbirgt sich das Vorhaben Washingtons, milliardenschwere Investitionen in grüne, klimafreundliche Technologien zu tätigen. Vorausgesetzt, Unternehmen produzieren in den USA oder verwenden US-Produkte. In Europa besteht daher die Sorge vor einem Wettbewerbsnachteil. Die EU-Kommission hat deshalb schon ein Gegenprogramm vorgestellt. In Schweden, das derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, sorgt man sich nun aber vor einem Subventionswettlauf. Nils Walker berichtet.
Die Wirtschaft in Europa hat Gegenwind, so formuliert es Ebba Busch. Die Christdemokratin ist Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin von Schweden.
Europe is currently facing and experiencing quite heavy economic headwinds.
Schweden hat im Moment den Vorsitz für die EU-Ratspräsidentschaft inne. Das bedeutet, die schwedische Regierung, die erst seit 3 Monaten im Amt ist, ist dafür verantwortlich, die Sitzungen des Europäischen Rats zu organisieren und, viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass es am Ende einen Beschluss, eine Einigung gibt. Eine schwierige Aufgabe, denn der Gegenwind, den Ebba Busch anspricht, bläst frisch auf aus den USA. Der Inflation Reduction Act, ein Subventionsprogramm für die US-amerikanische Wirtschaft, macht vielen Menschen in Europa große Sorgen, auch der schwedischen Wirtschaftsministerin Busch.
Wir können und werden nicht am Spielrand auf unseren Händen sitzen. Das Risiko ist groß, dass es den Wettbewerb ordentlich verzerrt.
Die Gefahr, dass neue Fabriken und Arbeitsplätze in den USA entstehen und nicht in Europa, ist bereits spürbar. So zögert das schwedische Unternehmen Northvolt in Schleswig-Holstein, eine Batteriefabrik zu bauen, mit Verweis auf die USA. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deshalb vergangene Woche einen Vorschlag gemacht, wie die EU Washington entgegentreten könnte. Zum Beispiel sollen einzelne Länder einen größeren Spielraum für Förder- und Subventionsprogramme bekommen. Doch das könnte wiederum dazu führen, dass wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland oder Frankreich so große Subventionsprogramme auflegen, dass schwächere Länder, darunter auch Schweden, nicht mithalten können. Ein Subventionswettlauf innerhalb der EU. Die schwedische Wirtschaftsministerin Ebba Busch will genau das verhindern.
Es besteht die Gefahr, dass einzelne EU-Länder einen Wettlauf um die meiste staatliche Unterstützung beginnen. Wir müssen eine gemeinsame und kluge Antwort finden. Die Voraussetzungen dafür, die gibt es schon.
Selektiv. Voraussetzungen oder vereinfacht gesagt, Geld, das ist schon da. Rund 390 Milliarden Euro hat Kommissionspräsidentin von der Leyen in ungenutzten Töpfen gefunden. Zum großen Teil noch übrig aus dem Kampf gegen Corona. Es müsse nur umgewidmet werden. Damit stünde in der EU sogar mehr Geld zur Verfügung als in den USA. Allerdings glaubt Ebba Busch nicht, dass das allein reichen wird.
Die Prozesse für staatliche Unterstützung sind im Moment viel zu langsam. Die Unternehmen könnten die Geduld verlieren und woanders hingehen. Die Genehmigungsprozesse müssen deutlich beschleunigt werden.
Auch ihr Kabinettskollege Außenhandelsminister Johann Forssell betont, anstatt einfach nur mit Subventionen zu locken, sollten die Regeln einfacher und die Bürokratie schneller werden. Das soll nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sondern auch den gemeinsamen europäischen Markt für die nächsten 30 Jahre fit machen und so langfristig für Wohlstand sorgen. Aus der schwedischen Perspektive sind wir sehr darum bemüht, uns auf den gemeinsamen Markt zu konzentrieren hinsichtlich der Wettbewerbsbedingungen etc. Das wollen wir erreichen. Die schwedischen Politiker und Politikerinnen müssen nun beides schaffen. Einerseits ihre Rolle in der EU-Ratspräsidentschaft erfüllen, andererseits aber auch ihre eigene Haltung durchbringen und einen Subventionswettlauf verhindern. Das ist kompliziert, aber nicht unlösbar, bringt es Johann Forssell auf den Punkt. Wir sind die Europäische Union. Wir sind Experten darin, Dinge auszuhandeln, sagt er mit schwedischer Gelassenheit.
Der Beitrag von Nils Walker über die schwedischen Sorgen vor einem Subventionswettlauf in der EU wegen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Das war die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Bis bald.